Gut. Ready?
I hope so.
Sehr gut. Also, hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zum Navigator Podcast. Schön, sind ihr heute dabei. Wir haben wieder eine Episode mit einem externen Gast, der Markus Krienbühl von der Rivella. Herzlich willkommen auf dem Podcast, Markus.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, mit dir ein bisschen zu plaudern heute.
Ich freue mich auch extrem. Ich glaube, das wird wirklich spannend. Vielleicht gerade mal zumindest reinstarten. Aktuelle News. Ihr habt ja das neue Rivella Refresh gelauncht. Was ich mich immer frage, ist, sehr viele Marken sagen ja, hey, wenn du gute Produktmarke hast, dann zahlt sich das immer gerade in eine Employer Brand ein. Oder? Es hilft sich gegenseitig. Wie hast du es jetzt so wahrgenommen? Hat das einen Push gegeben auch intern? Oder hat man gesagt, du hast ja wieder ein neues Produkt? Oder kannst du euch ein bisschen erzählen, was da gelaufen ist die letzten paar Wochen?
Ja, das beschäftigt uns natürlich stark. Für uns ist das eine extrem wichtige Produktlancierung, obwohl es das Gelbe ja schon einmal gegeben hat.
Genau.
Leider ist das dann nicht wirklich zum Fliegen gekommen. Und jetzt sind wir überzeugt, dass wir ein ganz spannendes junges Baby haben dürfen lancieren. Und ja, zu deiner Frage, es gibt... Ja, im Moment redet alles über Rivella Gelb bei uns intern. Sure, du hast es vielleicht auch gesehen, wo du bist reingekommen.
Genau.
Ja. Wir haben eine neue Dachmarkenkampagne von Rivella. Es geht um Farben. Und neben Rot und Blau kommt jetzt Gelb. Mhm. Und ja, ich hoffe, dass wir da auch Erfolg werden haben. Die Konsumenten werden es zeigen.
Ja, ich gehe davon aus, wenn, also eben, ich meine, ihr seid ja Profis im Bereich auch in neue Getränke oder Produkte lancieren. Was ich auch vergleiche zu uns, ist immer so, wenn viel läuft, oder, dann kommt irgendjemand die Frage, oh, aber weißt du, lange unsere Ressourcen und was machen wir denn, wenn das noch zusätzlich läuft? Ist immer, eben, du hast selber gesagt, es ist noch schwierig abzuschätzen, wie gut das läuft. Aber wie ist das bei dir? Ist das auch immer die Frage, wenn etwas Neues kommt, dann weißt du gerade, irgendjemand wird fragen zu dir, Markus, wie sieht es aus, neues Personal oder eher nicht?
Ja, in Bezug auf Personal, wir sind ja relativ stabil. Das heisst, wir probieren zwar schon auch produktenseitig auch immer wieder Neues auf den Markt zu bringen, dass man auch über uns redet, probieren in der Zeit drin zu bleiben. Mhm. In Bezug auf die Anzahl Leute, die wir haben, das ist mehr oder weniger unverändert geblieben über die letzten, ja, ich bin jetzt gut 10 Jahre dabei und da sind wir recht stabil unterwegs. Also es ist nicht so, dass jetzt aufgrund von neuen Lancierungen auch dann das Personal entsprechend wächst, weil zum Teil gehen wieder Sachen raus aus dem Markt, genau, und es kommen neue Sachen rein. Und so gesehen ist jetzt das nicht unbedingt gerade in einem direkten Zusammenhang. Selbstverständlich ist jetzt eine Lancierung von einem, ja, von einem serigen Produkt bindet durchaus einen grossen Teil der Ressourcen im Marketing, im Verkauf, aber auch in der Produktion. Und das ist, ja, das gehört einfach wie auch ein bisschen dazu.
Du hast es gerade gesagt, über 10 Jahre hier. Ich habe gesagt, ich habe sogar gesehen, 11, fast sogar mehr als 11, glaube ich, jetzt hier bei der Rivella Group. Eben jetzt heute Head of, also Leiter People and Culture. Erzähl mal schnell, wenn du jetzt zurückdenkst, was ist heute Realität, wo du dir aber damals gar nicht hättest vorstellen können, dass das heute Realität wird in deinem Job. Gibt es da etwas?
Ja, es gibt durchaus etwas. Und ich hätte mir nie vorstellen, dass zum Beispiel Digitalisierung im weitesten Sinn oder KI, wo glaube heute eher noch prominenter ist, dass das eine serige Stellenwert wird überkommen im Alltag. Also, ja. Vor 10 Jahren, ja, sage ich mir, ich hatte auch ein Handy und auch mit dem Computer gearbeitet, aber in dieser Form hätte ich mir das nicht vorstellen können. Und ich glaube, das wissen wir alle, seit der Pandemie hat es nochmal einen Schub gegeben. Und jetzt glaube ich auch, dass die ganze KI-Thematik, die wir ja irgendwo im Anfang sind, weiss auch noch nicht, kann nicht abschätzen, was das wird machen mit mir, mit uns, in der Arbeitswelt generell. Das ist schon etwas, was ich mir nie hätte vorstellen
können. Ist das etwas, wo dich heute noch vor Herausforderungen stellt? Nehme ich an. Also, das ist etwas, was dich jeden Tag beschäftigt, die ganze Technologie. Wie sind ihr aufgestellt? Also, gibt es so Leute, die sich wirklich um technologische Themen im ganzen HR-Team tun? Oder sind es vor allem externe Leute, die man dazu holen? Oder wie muss man sich aufstellen, dass man als Rivella im 2024 das HR richtig macht.
Ja, es ist schon, glaube ich, hier einfach ein Spagat. Das ist ein bisschen das, wie ich das wahrnehme in meinem Alltag. Mhm. Es ist einfach ein Thema, das neben vielen anderen Sachen einfach auch noch läuft. Ich glaube aber, dass es nicht mehr unbedingt sinnvoll ist, lösungs- oder zukunftsfähig ist, wenn man es einfach so laufen lässt. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass wir da zukünftig sogar bewusst auch müssen, Ressourcen können zur Verfügung stellen, die sich verstärkt mit diesen Themen auseinandersetzt. Weil ich sage, heute, wenn ich ein bisschen verstehen, was macht KI, dann gehe ich mal das eine oder andere Mal ein bisschen ChatGPT rein oder mit Google Bart ein bisschen ausprobieren, ein bisschen lernen, ein bisschen try and error, um ein bisschen zu verstehen, hey, was geht da genau ab? Aber vertieft verstehe und ich es so noch nicht, natürlich. Oder? Ich stelle euch fest, dass wir heute regelmässig über das Thema reden, dass wir es sogar auch probieren, wie auszuprobieren. Mhm. Und wenn ich zurückschaue, vor 6-12 Monaten, ist das noch nicht wirklich im Alltag drin gewesen. In meinem zum Beispiel auch.
Ja. Nein, das ist extrem, wie das zugenommen hat, oder? Und ich glaube, etwas, was man vorher schon davon geredet hat und jetzt wahrscheinlich noch mal mehr aufgekommen ist, und ich gehe davon aus, du hast die Frage jetzt in den letzten 6 Monaten auch schon x-mal müssen beantworten, wenn es um Rekrutierung geht oder so, das wird ja mittlerweile bei so grossen Unternehmen eh nur noch durch KI ausgelesen oder und nachher aussortiert. Und das ist nur noch eine Maschine, die bestimmt. Wenn ich dir jetzt auch mal die Frage so herstelle, bei Rivello ist es nur noch eine Maschine, die bestimmt. Was würdest du darauf antworten?
Also es ist definitiv nicht eine Maschine, weder eine Vorselektion noch sonst irgend automatisiert jetzt etwas macht oder uns unterstützt. Und ich hoffe, dass wir da auch einen Weg finden, wo wir vernünftig können umgehen mit dem. Vernünftig heisst, dass wir selber auch noch als Menschen irgendwo können, die richtigen Entscheidungen treffen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass KI auch uns kann unterstützen und in gewissen Sachen das besser macht, wie das ein Mensch ist. Heute in einem Kontext, wie ich Rivella erlebe, in einem typischen KMU mit knapp 300 Leuten, glaube ich nicht, aber nochmal, es ist mehr das Glauben, glaube ich nicht, dass KI mit einer Vorselektion, dass das sinnvoll ist, dass man KI das machen lassen. Mhm. Aber für mich ist es mehr, probieren zu verstehen, wie können wir KI nutzen in diesen Themen, die wir bearbeiten. Auch. Da habe ich die Antwortschlüssel auch noch nicht. Das ist mehr auch ein bisschen, dass wir uns interessieren, offen sind und probieren zu verstehen.
Ja.
Wie könnten wir es auch integrieren?
Ja, ich glaube, du hast schon recht, das ist nochmal eine andere Größe von Unternehmen. Also wenn jetzt, wir haben ja auch Kunden, die bei uns, die sind ja letztes Mal auch Employer Branding alles, ich sage jetzt nicht fair, aber die haben auch, die stellen x-hundert Leute jedes Jahr ein, oder? Und wenn du irgendeine Fluktuation, ich sage einfach einen Durchlauf oder eine Operations hast, wo du einfach 500-600 Leute jedes Jahr musst rekrutieren, dann sieht die Welt schon anders aus.
Also dort, das denke ich auch, dann ist es eine Frage, vom Volumen können handeln. Und dort kann das durchaus Sinn machen. Oder? Wenn es gelingt, irgendwo die Parameter so einzustellen, dass man auch Leuten Chancen gibt, weil zum Beispiel nicht einen 0815-Werdegang haben, zum Beispiel. Und so wie ich es bis jetzt verstanden habe, wenn du die Parameter eingibst und dann halt jemand rausgeht, aufgrund von gewissen Kriterien, wo die Maschine sagt, nein, gehört nicht dazu, dann verlieren wir, oder kommen wir vielleicht gar nicht an Leute her, die auch spannend sind. Ich sage nicht, dass wir das heute besser machen, aber ich glaube, wir haben dort noch gewisse Flexibilität im System, wenn es halt der Mensch macht, wo wir allenfalls noch jemanden mit auf den Radar nehmen, der möglicherweise eine Maschine heute halt vorgängig schon ausselektioniert. Muss nicht sein, weil ich habe die Erfahrung selber auch nicht gemacht, wie KI jetzt dort sinnvoll kann eingesetzt werden. Aber ich bin bei dir, bei grösseren Volumen, wo ich einfach eine Menge muss können bewältigen, dann kann das durchaus ein sinnvoller Ansatz sein.
Genau. Ja. Ich habe gerade gestern, also einfach noch eine Ergänzung, also vorgestern von meiner Kollegin auf Instagram gesehen, die ist Assistenzärztin. Ich weiß nicht genau, was sie genau ist, aber da hat sie gezeigt, wie schnell eine KI so MRI-Bilder, also so CT-Bilder gescannt hat und gerade so rot markiert hat. Oder ich glaube, irgendwie aus einem Test oder so. Das ist unglaublich schnell, unglaublich schnell. Und ich glaube schon natürlich, dass sie irgendwelche Checks noch haben, oder? Ich weiß auch nicht, wie Selektion oder quasi Sicherheitsverfahren ist, dass nicht jemand, wie sagen wir, falsch negativ wahrscheinlich dann rausgeht, mm-hmm. aber ja, die haben wahrscheinlich das auch irgendwo schon müssen einbringen, aber es ist halt Bilderkennung und da geht es halt noch um viel mehr andere Faktoren, sagen wir es mal so, wie Persönlichkeit und Kultur und ja,
Text. Ja, ich meine, das kannst du ja vom Papier auch nicht wie soll ich sagen, ja. erfassen, genau, oder? Also wir tun ja heute auch, wenn wir wenn das noch Menschen machen, wie eine, wenn wir Vorselektion vornehmen, wir probieren auch aufgrund von was auch immer, CV oder andere Kriterien, die jetzt relevant sind für bestimmte Rollen, probieren Vorselektion vorzunehmen. Auch, oder? Also, ja. Das heisst nicht, dass wir das in jedem Fall auch immer super gut machen. Ja. Meine, es bleibt auch ein gewisser Anteil an Subjektivität drin, wenn es ein Mensch ist und eine Maschine. Mhm. Ich glaube, ich kann das zumindest so objektivieren und gewisse Sachen definitiv auch besser machen. Ja, auch, oder? Also,
wenn man es gut kann kombinieren kann, dann wäre natürlich sicher noch spannend, um das mal anzuschauen.
Genau.
Ihr seid ja regelmässig als Top-Arbeitgeberin platziert in der Schweiz, im 21. sogar auf dem Platz 1. Mal Hand aufs Herz als Leiter People and Culture, wie viel schreibst du dir selber zu als Top-Arbeit? Wie viele anderen, respektive wenn jetzt andere HR-Profis zuhören, wie macht man das? Wie wird man das? Erzähl mal.
Also, es ist ja nicht so geheim jetzt, wie das Rezept. Die Rezeptur von Rivella. Es war ein mega, mega, mega schönes Geschenk, das wir hier bekommen haben. Wir haben ja das nicht irgendwo, wie soll ich sagen, bewusst angestrebt. Wir haben für uns einfach immer gesagt, wir wollen zu den besten Arbeitgebern in der Schweiz gehören, was immer das heisst. Mhm. Und das war wie ein Geschenk, das wir bekommen haben. Ja. Macht mich und uns, glaube ich, auch stolz, wirklich sehr, sehr stolz. Ich durfte einen Beitrag leisten, aber ich bin weit davon weg, zu behaupten oder davon auszugehen. Das ist jetzt nur wegen Markus oder nur wegen den Leuten im HR. Da haben sehr, sehr viele dazu beigetragen. Und es war wie irgendwo eine Bestätigung für mich und für uns, dass wir das eine oder andere, glaube durchaus auch gut machen. Ja. Und das ist und unter anderem auch eine Bestätigung, weil es nicht eine Einmalgeschichte war, sondern weil wir auch schon in der Vergangenheit auch als Arbeitgeber immer ein bisschen auf dem Radar waren bei den Top-Arbeitgebenden. Und so gesehen war es eine Bestätigung. Wir sind 2 Jahre später nicht mehr erschienen auf dem Ranking von der Handelszeitung. Und da haben wir zwar auch nicht ganz verstanden, warum dass wir jetzt nicht mehr drauf sind. Es ist, wir haben uns das so erklärt, dass wir einfach zu wenig Rückmeldungen gehabt haben. Okay. Und wir irgendwann in die Datenauswertung mit einbeziehen können. Anyway, ich glaube, für uns ist einfach wichtig, dass wir überzeugt sind, dass wir das machen in Bezug auf Kultur, in Bezug auf Arbeitgeberattraktivität, wo nicht wegen einem Label jetzt oder wegen einer Auszeichnung, sondern dass es von innen kommt und sagt, dass ist unsere Überzeugung, an diesen und diesen Themen zu arbeiten.
Ja, verstehe ich voll. Wie hat sich das entwickelt, wenn jetzt du das beobachtest, die letzten 10, 11 Jahre? Wie fest hat der Stellenwert von deiner Arbeit oder von People and Culture oder HR generell zugenommen? Wie würdest du das einschätzen?
Also, jetzt für mich, es hat da Relevanz zugenommen. Also, die Tatsache, dass ich vor 11 Jahren hier anfangen durfte und wie helfen, ein neues Kapitel zu gestalten, ist auch ein Indiz gewesen, dass das Management sich irgendwo gesagt hat, wir wollen und wir müssen dem Thema Arbeitgeberattraktivität oder dem HR generell einen anderen Stellenwert geben. Ich bin auch Mitglied vom Management-Team und das ist alles Bekenntnis dazu oder eine Bestätigung, dass es wichtig ist. Ich stelle aber auch fest, das ist einfach eine gute Ausgangslage. Es ist mindestens so wichtig, dass man nachher probiert, den Freiraum, oder es ist auch ein Steilpass, ja, im weitesten Sinn, den probieren zu nutzen und nachher auch Goal schiessen. Weil, sag jetzt, Mitglied sein von einem Management, das ist einmal eine sehr, sehr gute Voraussetzung. Ja. Aber es gilt, das, wie gesagt, nachher auch zu nutzen. Und ich glaube, das ist es mir und dem Team und insgesamt gelungen, die Sensibilisierung auf diesen Themen zu erhöhen. Ja. Und ich glaube, das Bewusstsein zu schaffen, dass Arbeitgeberattraktivität intern und extern einfach ein ganz, ganz wichtiger, matchentscheidender Faktor kann sein.
Absolut. Das ist etwas, was mir auch aufgesandt mit dem Projekt, wenn jemand in einem Management-Team hockt. Die Leute haben manchmal das Gefühl, jetzt bin ich da drin oder die Funktion ist da drin, jetzt klappt es wie von allein. Nein, überhaupt nicht. Die Arbeit musst du genau gleich machen, aber die Wege der Entscheidung sind halt schneller, es hat mehr Attention und es wird halt besprochen und du kommst schnell zu einem Entscheid. Wie wir gesehen haben, manchmal auch, wenn jetzt HR einfach irgendwie nur so eine Stabsstelle ist, gewisse Projekte geht es einfach nicht vorwärts, obwohl es mega, mega wichtig ist, oder? Und ich glaube halt auch, weil dann einfach, wie soll ich sagen, du schaust es einfach nochmal ganz anders an, oder? Und darum glaube ich schon, eben, die Arbeit musst du genau gleich machen, aber kommst vielleicht schneller zu gewissen Entscheidungen, wie du immer in den Meetings drin bist und einfach kannst mit diskutieren.
Ja, ich denke auch, das ist, glaube ganz eine wichtige Voraussetzung. Man muss, wie gesagt, aber nachher auch probieren, oder sicherstellen, dass der Freiraum, die Voraussetzungen, dass man die versteht zu nutzen auch, oder? Also ja. Sich auch einbringen, sich auch interessieren, für was läuft schon im Business drin, probieren zu verstehen, was beschäftigt die Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen. Richtig. Und nachher probieren auch zu überlegen, okay, was heisst denn das, könnte das heissen? Für die eigene Agenda genau. Auch. Oder? Und ja. Das nachher probieren in diesen Kontext zu bringen. Ja, genau. Weil es ist nicht ein Selbstläufer. Oder ich sage jetzt die personellen Themen, HR-Themen. Es muss ja dann gleich irgendwo eine Relevanz haben. Genau. Zu dem, was man als Business auch irgendwo erreichen will. Ja. Und das ist wie die Wechselwirkung. Ja. Glaube, was ganz wichtig ist, um auch sich Gehör zu verschaffen, ja. um zu sensibilisieren und aufzuzeigen, hey, drum und drum. Zum Beispiel ist Retention extrem wichtig. Ja. Zum Beispiel. Und das ist, um auf die Frage zurückzukommen, oder vor 10 Jahren, glaube ich, einfach noch nicht so relevant gewesen. Man hat es vielleicht gewusst, okay, da passiert irgendetwas zusammen mit Demografie und. Aber es war noch weit weg. Und wir wissen auch, wie wir funktionieren. Ja. Wenn der Leidensdruck an einem Ort noch nicht da ist, ja, dann schafft man auf diesen Themen, wo der Leidensdruck grösser ist. Oder wo, und, ja, ist in dem Sinn auch verständlich, auch nachvollziehbar. Mhm. Und das hat sich definitiv auch verändert in der Zwischenzeit.
Ja, das stimmt. Das ist vielleicht gerade eine spannende Überleitung zu der nächsten Frage. Und zwar, du weißt, ich... Mit Neowiso generell, mit denen sind wir um die Jungen, oder? Um den Nachwuchs und um die nächste Generation relevant zu bleiben als Marke. Das ist ein Riesenthema. Ich glaube, eben auch bin ich voll bei dir. Also sehr viele strategische Themen, die ein Unternehmen machen oder umsetzen scheitern. Oder sage jetzt mal, ist zumindest der Flaschenhals an den Ressourcen, habe ich denn die Leute, die das können? Und genug Leute, die uns dort herbringen vom Know-how und so, oder? Und das sage ich nicht, dass das die Jungen sind, einfach generell die Leute natürlich, immer wichtig. Aber trotzdem mal die Frage, wie sieht denn bei euch der Generationenmix so aus im ganzen Unternehmen?
Ja, der ist sehr, sehr divers, sagen wir es so. Also ich fange vielleicht mit 2, 3 Zahlen an. Ich bin heute Morgen noch schnell ein bisschen reinschauen. Beziehungsweise, wir haben diese Woche ein VR-Meeting auch, wo wir gewisse... personelle Themen. Es gibt einmal pro Jahr ein VR-Meeting, wo vor allem auch so um Mannschaft geht, um Menschen, Personal und so weiter. Und diesen Donnerstag haben wir jetzt sogar so eine Session auch mit dem Verwaltungsrat. Also eine Zahl vielleicht, durchschnittliche Dienstjahr ist bei uns 11 Jahre.
Okay.
Etwas mehr wie 11 Jahre. Und das ist über die letzten paar Jahre auch stabil geblieben. Das heißt, es ist ein relativ hoher Wert von mir aus gesehen. Das hängt damit zusammen, dass wir durchaus knapp 10 Leute haben, die 30 und mehr Dienstjahre haben. Auch das finde ich ein extrem schöner Wert. Auch. Gleichzeitig haben wir auch Leute, die nach 3-4 Jahren wieder an einen anderen Ort hergehen. Also der Mix ist da. Durchschnittsalter ist es etwas mehr wie 40 Jahre.
Ja.
Wir haben aber auch in den nächsten 10 Jahren etwa ein Viertel vom jetzigen Personalbestand, der wird in die Rente gehen. Und das macht mir schon ein bisschen also Sorgen, beziehungsweise ja, da habe ich Respekt. Ja. Aber das ist ein bisschen auch das, was in der Gesellschaft schon passiert, mit der ganzen Demografie. Ja, zusammengefasst, es ist relativ eine heterogene Community. Mhm. Wir produzieren auch und in den produzierenden Rollen sind die Leute tendenziell ein bisschen länger da.
Ja.
Wie jetzt zum Beispiel in kommerziellen Rollen. Im Marketing dreht es einfach schneller. Ja. Dort gelingt es, durchaus auch mit jüngeren Leuten eine Teiletappe zu machen von der Reise. Mhm. Aber ja, die zieht schneller auch wieder weiter.
Ja, wenn du etwas anderes nachher noch gesehen. Oder?
Ja.
Ja,
ja und es gibt schon auch gewisse Trends, glaube ich, mal, wie, wenn man es ein bisschen über die letzten paar Jahre anschaut, passiert. Also, wir haben mehr Frauen in der Unternehmung, wir haben mehr Frauen in Kader oder in Führungsrollen. Ja. Wir haben mehr Teilzeit-Tätigkeiten bei den Frauen verstärkter wie bei den Männern. Bei den Männern ja auch, aber es ist einfach es ist noch wesentlich ein kleinerer Anteil von Männern, die Teilzeit arbeiten. Und das ist, glaube ich, schon auch ein kleiner Teil, ein Aspekt, den wir auch in der Gesellschaft wie sehen. Wir sind auch nicht urban jetzt irgendwo an einem urbanen Ort. Wir sind in Rotrist. Ein bisschen in der Pampa draussen und ja, da gibt es wahrscheinlich auch noch ein bisschen andere Lebensformen, wie das zum Beispiel in den Städten man vielleicht eher sieht. Oh, also,
das glaube ich, ja.
Genau.
Es gibt, ich erlebe das oft, ich glaube, der Standort ist schon recht wichtig. Das sehen wir auch bei den Jungen natürlich, oder, wo genau, also angefangen bei der Lehre, aber auch dann nach dem Studium, ich wohne halt gleich nicht in der Stadt, aber vielleicht ist das mal etwas für später, als zweiter Job nach dem Studium so. Und nicht gerade der erste Job, weil ich jetzt noch dort bin und meine Wege habe. Und dann vielleicht später wieder zurückziehen, ich meine, bei uns in der Zentralschweiz wieder zurück aufs Land oder auf Nidwalden oder so. Aber ja, es gibt eine gewisse Ruhe rein, habe ich das Gefühl, manchmal auch. Anstatt wenn jetzt mit, also, eure Firma wäre ein bisschen anders aufgestellt, wenn jetzt in Zürich zumindest in der Stadt drin wären?
Vermutlich schon, ja. Vermutlich schon, weil wir ja in einem anderen Mitbewerberumfeld drin wären. Gleichzeitig, du hast es vorher auch angesprochen oder eine Frage gestellt, was uns trotz dem Standortnachteil, den wir haben, irgendwo als attraktiv, als Arbeitgeber interessant macht, das sind halt die spannenden Marken.
Ja.
Und dann sagen selbst Jüngere, ja, dann kann ich mir auch vorstellen, 2-3 Tage nach Rotrist kommen. Und zum Glück hilft da jetzt auch Digitalisierung. Das heisst, ja, man muss nicht mehr 5 Tage, wenn man 100% arbeitet, in Rotrist sein, sondern das ist vielleicht 2 Tage in Rotrist. Wir haben auch noch ein kleines Office in Zürich. Ja. Ich kann etwas daheim arbeiten, aber an einem anderen Ort. Also das ist auch viel, viel flexibler geworden. Und durch das, glaube ich, können wir auch, gerade die Bedürfnisse von Jüngeren, glaube sicher auch besser abdecken, wie das noch vor der Pandemie insbesondere war. Also das hilft definitiv. Aber ja, man muss wollen, auf Rotrist arbeiten, weil von Zürich oder von Bern oder von Luzern, Basel auf Rotrist kommen, ist schon eher ein Pain.
Ja. vielleicht etwas, du hast vorher eben so von Flexibilität und so gesprochen und dass man das jetzt auch immer mehr nutzt. Was meine Frage noch war, ist bezüglich eurem CEO-Posten, wo ihr jetzt so ich weiß nicht, ob jetzt, ich kann es nicht mal genau sagen, ob es jetzt wegen Flexibilität, wegen Aufgaben oder weiß nicht was war. Top-Sharing oder vom CEO-Posten. Kannst du mir erklären, was sind so die Learnings jetzt daraus raus, seit das so ist? Gibt es jetzt gewisse Veränderungen in der ganzen Firma? Weil oftmals sagt man ja, hey, damit etwas funktioniert, muss die Führung muss vorgelebt werden, oder? Egal was es ist. Und das ist jetzt schon auch etwas, wo man, obwohl man es schon länger mal gehört hat, auch in der Schweiz, aber noch wirklich gesehen, nicht so oft gesehen, bei so einem Unternehmen, wie ihr es jetzt auch seid.
Ja, es sind ein paar Fragen da drin. Vielleicht, ja, muss ich vielleicht schnell, warum haben wir das überhaupt gemacht? Ja. Es ist entstanden eigentlich auch im Rahmen von einer Nachfolge, möglichen Nachfolgeregelung. Das heisst, der vorherige CEO, der die Rolle 12 Jahre, 13 Jahre ja, traditionell als CEO ausgeübt hat, hat signalisiert, in 2, 3, 4 Jahren aus dieser Rolle rauszugehen. Ja. Und auch die Beschäftigung zu reduzieren. Und dann war ja die Frage, okay, wie machen wir das jetzt? Warten wir, bis er aufhört und suchen nachher irgendwo jemanden, der seine Nachfolge könnte, übernehmen. Oder gibt es wie noch andere Ideen? Und dann ja, ist wie die Möglichkeit, die man genauer auch noch angeschaut hat, wie das Top- oder Co-Sharing-Modell, das man mal auf den Radar genommen hat. Ja. Und wir sind mit dem VR zusammen nachher wie zur Konklusion gekommen. Wir könnten hier im Rahmen von einer Nachfolgerlösung etwas ausprobieren. Und zwar eine interne Nachfolgerlösung, die da ist, wo könnte die Rolle übernehmen, wo der ehemalige noch da ist, wo kann Know-how übertragen, wo ein Jüngerer kann nachziehen. Und darum sind wir eigentlich nachher auf diese Lösung gekommen. Ja. Und es ist so, ja, es hat wie, wir haben, haben wir selber keine Erfahrung gehabt mit dem. Es ist für uns auch wie ein Ausprobieren. Mhm. Gleichzeitig ist es auch eine Chance. Es hat gewisse Risiken, es ist auch eine Chance. Ja. Aber das Risiko hätten wir auch, wenn wir schon jemanden extern rekrutieren würden. Das hast du ja immer. Oder? Und jetzt für diese Ausgangslage ist es eigentlich, bin ich der Meinung, sehr, sehr eine für uns gute, sinnvolle Lösung. Ob es in der Zukunft immer noch muss kommen muss, sein oder nicht. Ja. Das wird sich weisen. Es ist jetzt einfach für diese Konstellation, ich glaube, ein tiptop Ansatz.
Ja. Ja, das ist schon. Also macht absolut Sinn. Ich glaube, ich gehe davon aus, am Anfang, wo du, also ich weiß nicht, wer das genau gepitcht hat oder mal gesagt hat, hey, das wäre doch ein möglicher Weg, hat es wahrscheinlich ein paar Leute gegeben, die gesagt haben, nein, also das geht nicht und so, das kannst du dort und dort machen, aber sicher nicht auf dem CEO-Posten. Wo jetzt vielleicht die Leute sagen, du, ich weiß gar nicht, vielleicht behalten wir das für immer so, oder? Vielleicht extrem geswitcht haben. Also, hat es nicht viel, mega viel gegen Bier gegeben?
Also es hat selbstverständlich unterschiedliche Meinungen gehabt. Mhm. Also das glaube wäre ich auch nicht realistisch, von etwas anderem auszugehen. Ich glaube, das Argument insbesondere vom vorherigen CEO, von dem, wo nachher mit ihm zusammen die Reise gestartet sind, das ist wie ich glaube, eines der wichtigsten Argumente war, wir wollen das ausprobieren und wir zeigen auch, dass es funktionieren kann. Mhm. Aber es hat unterschiedliche Meinungen gehabt zu dem. Das, was du sagst, selbstverständlich auch, geht nicht und überhaupt. Wir sind jetzt ein knappes Jahr in diesem Modell unterwegs. Wir werden jetzt auch im VR vom Donnerstag eine erste Review zwischen Fazit stellen und ich glaube insgesamt jetzt über die ersten 10 Monate, glaube, wo wir jetzt so unterwegs sind, kann man sagen, es ist nicht etwas jetzt vom Karren gefallen. Ja. Es funktioniert. Die beiden Kollegen haben sich so können organisieren, dass man an diesen Themen auch im Rahmen von Strategie und Lösungsorientiert kann arbeiten. Ja. Aber man muss es strukturieren und organisieren. Und dann kann es funktionieren. Sie verstehen sich auch, glaube ich, gut. Mhm. Sie sprechen sich ab. So gesehen insgesamt, glaube ich, als Fazit, Zwischenfazit, weiterfahren ist sicher ein spannender Ansatz. Plus, es hat uns jetzt insbesondere draussen auf dem Arbeitsmarkt eine extreme Resonanz gegeben. Das man hat extrem viel über uns geredet. Mhm. Sehr viele positive Signale bekommen vom Markt. Okay, die sind offen, die sind innovativ, die probieren etwas. Und das ist sicher auch eine gute Geschichte, die wir können erzählen können.
Ja. Was würdest du den Leuten empfehlen, die jetzt vielleicht zulassen und sagen, hey, das wäre bei uns eben auch eine Nachfolgelösung, wäre auch eine Möglichkeit, dass wir es dann eben langfristig wieder das Top-Sharing behalten. Was jetzt aus deiner Sicht, oder was würdest du 2, 3 Tipps, damit das erfolgreich passiert, auch in anderen Firmen, was würdest du mitgeben?
Also, wenn es schon Firmen gibt oder wenn man schon irgendwo eine Möglichkeit sieht, mit jemandem zu reden, der auch schon Erfahrung hat mit dem, dann probiere auch mit diesen Leuten zu reden und sich einfach mal austauschen und probiere zu lernen von denen, die schon erste Erfahrungen gemacht haben mit einem solchen Modell. Und dann, also das haben wir auch gemacht, das hat zum Beispiel die Firma Hug in Malters.
Ah ja.
Die haben ja auch ein Top-Sharing, sind auch ein Top-Sharing reingegangen. Und da hat es auch Kontakt gegeben und Austausch und Gespräche. Hey, wie habt ihr noch organisiert? Was könnt ihr uns mit auf den Weg geben? Und. Ich glaube, das ist einfach wichtig, um sich auch selber eine Meinung zu bilden. Und dann glaube ich auch früh, dass möglichst früh, wenn das eine Idee ist, dass man es thematisiert und man probiert, auch vor und mögliche Stolpersteine einfach mal sich zu überlegen, Vor- und Nachteile gegenüber anderen Lösungen. Und das, was ich vorhin gesagt habe, es muss nicht in jedem Fall die richtige Lösung sein. Es schafft von mir aus gesehen einfach zusätzliche Optionen.
Ja.
Und sagt, okay, wir haben Nachfolgemöglichkeiten, zum Beispiel 1-zu-1, oder wir hätten allenfalls jemanden interns, oder wir könnten noch ein Top-Sharing-Ansatz uns vorstellen. Es schafft einfach wie noch eine weitere Option. Und ich glaube, das ist das, was spannend ist auch, oder? Und das hat sich auch in meiner Wahrnehmung hat sich die Thematik jetzt nicht nur wegen Top-Sharing, sondern das Flexibilitätsportfolio hat sich massiv erweitert. Also, als ich angefangen habe, vor 11 Jahren, wo ich nicht zurückschaue immer, aber nur zum Sagen, ich habe Aussagen gehabt in diesem Unternehmen, wo es geheißen hat, ein Geschäftsleitungsmitglied, Teilzeit zu arbeiten, das könnt ihr dann vergessen bei Rivella.
Ja.
Und das war vor 11 Jahren gewesen. Heute haben wir Teilzeitler, wir haben sogar ein Top-Sharing. Und das ist vor 11 Jahren, das ist wie von einem anderen Stern gewesen, wenn wir über so etwas geredet haben.
Ja.
Also es zeigt auch, es entwickelt sich, oder? Und das finde ich auch das Coole hier jetzt bei uns, dass man durchaus auch bereit ist, etwas auszuprobieren und zu lernen.
Das ist schon spannend. Ich finde das super und ich habe das auch so wahrgenommen, dass das externe Echo und so die Medien, wie sie aufgenommen haben und das erzählt wurde, eigentlich mega, mega spannend war und ich glaube mega hilfreich auch für euch, wie du gesagt hast, für die Employer Brand und für die Aufmerksamkeit. Man sieht schon, also ich bin zum Beispiel auch ein, zwei Mal angefragt worden wegen der ganzen AXA-Geschichte mit der Hierarchie abschaffen, weißt du, und das. Da habe ich schon gemerkt, ja, also ich wollte jetzt nicht mal jemandem etwas in die Schuhe schieben, aber du hast schon gemerkt, ja, wenn du Sachen von außen angeschaut hast, sind relativ schnell die Leute durchschaut, im Sinne von, sie haben sie so bewertet als, ja, hauptsächlich eine Headline und sie wollen sich jetzt da mega anders darstellen. Und dann hat sie gesagt, ja, ich was denken die Jungen über das und löst das jetzt alle Probleme und so. Und ich glaube, das ist mega, mega wichtig, wenn du so etwas machst und dann sagst, hey, wir wollen da raus damit, oder? Und uns da zeigen, also nicht, dass sie das jetzt nur voll proaktiv gemacht haben, aber ich gehe schon davon aus, dass das ja auch Interesse geschürt hat, dass es auch authentisch ist, oder?
Also das scheint mir auch ganz ein wichtiger Aspekt zu sein. Also es ist nicht, also jetzt das Thema, aber auch schon, wenn es um Anpassen von Anstellungsbedingungen oder was auch immer geht, dass wir das in erster Linie machen, um draussen gut dazustehen, sondern es hat einen anderen Treiber.
Ja.
Der Auslöser war hier ein anderer gewesen. Der Auslöser war, okay, wir haben irgendwo ein Nachfolgethema und wie probieren wir es zu lösen. Selbstverständlich, wo wir dann gesehen haben, oh, das könnte eigentlich noch eine spannende Geschichte sein, auch noch zum Erzählen.
Ja, klar.
Ja, tue Gutes und sprich darüber,
genau.
Oder? Also,
genau.
Da sind wir wieder bei den Marketing-Profis, die ihr seid. Und ich glaube, das ist vielleicht auch noch so ein Learning für mich, aus der Arbeitgeberperspektive.
Mhm.
Einfach auch vermehrt über die Themen reden, erzählen, was wir machen. Oder? Weil, ich glaube, das ist das, was nachher auch draussen vom Arbeitsmarkt relevant ist. Die Leute, und zwar nicht nur die Jungen, die sagen, okay, Rivella kann vielleicht noch eine spannende Arbeitgeberadresse sein, die wollen verstehen, für was wir stehen.
Genau.
Die wollen verstehen, was man hier wirklich erwarten könnte, wenn ich hier arbeiten komme. Und die wollen nicht ich sage jetzt ein bisschen despektierlich, für eine Flasche Rivella oder für eine Flasche Focus Wasser arbeiten, sondern die wollen verstehen, für was stehen wir als Arbeitgeber. Genau. Ja. Und das ist einfach etwas, was ich jetzt in den letzten 11 Jahren auch habe gelernt, dass wir als Arbeitgeber hier sehr viel Gutes können machen können, um wie besser verständlich zu machen draussen, für was stehen wir, ja, was machen wir, was kann ich hier erwarten und gleichzeitig auch intern oder mit Priorität auch intern, dass die Leute, die hier sind, ja, wie auch bestätigt bekommen, hey, es ist eigentlich ein cooler Arbeitgeber, den ich hier arbeite. Oder?
Yeah.
Und ich sage hier, das Ziel ist einfach, ich habe es einmal am Anfangsjahr immer so einen Kick-Off-Anlass gehabt. Wir haben einen Ballon gezeigt mit einem Smiley drauf. Ich sage, schau, das Ziel ist happy Employees oder happy Rivellaner innen. Und wenn es uns gelingt, das mehr oder weniger im Alltag innen erlebbar zu machen, super. Wir werden es nie für alle schaffen, aber das muss wirklich das Ziel sein, oder? Und das ist ein bisschen unsere Vision, wo wir probieren, Impuls zu geben, die Organisation rein.
Finde ich mega gut. Und ich kann dir sagen, also in den meisten Workshops, die ich mache, da heisst immer, ja, jetzt müssen wir mal schauen, also, was die Jungen wollen, oder? Und dann zeige ich und erkläre und zeige Folien und versuche ein bisschen zu erläutern und so. Und dann heisst es häufig, ja, aber weisst, wenn ich das jetzt so anschaue, ich meine, da hätten wir ja einiges, was wir da könnten abdecken könnten, oder? Und dann sage ich, ja, können wir es denn abdecken? Ja, vieles tun wir, ein Teil könnten wir noch mehr. Und dann ist immer die Frage, ja, aber wer weiss denn das, oder? Weil nur, weil ich auf der Karriereseite nach 3 Klicks das finde, ist okay, wenn ich es finde, oder? Gerade wenn ich jetzt eine Stelle ausgeschrieben habe. Aber die Leute wollen ja vielleicht noch ein bisschen mehr draussen proaktiv über euch erfahren, wenn eben in den Medien lesen oder auf Social Media lesen oder auf welchen Kanal auch immer. Und dann merkst du, bei vielen ist genau das die Frage auch, oder? Wie trage ich das genug laut gegen raus, oder? Dass eben die Leute über uns erfahren. Du musst nicht lärmen, aber du musst zumindest schauen, wie darf das auch mit Stolz raustragen. Oder? Und ich finde es richtig intern und extern, weil von dem haben ja eh die meisten Angst. Ja, wenn du außen noch ein gutes Bild von dir abgibst und dann kommen die Leute rein und dann stimmt es nicht. Dann sagt ja klar, darum musst du innen eben auch immer daran arbeiten.
Ja, das fährt eigentlich, ja, also bevor bei dir, und das fährt meiner Meinung nach drinnen noch. Mhm. Oder? Also das heisst, eine Bindung zu erreichen, ein Commitment zu erreichen, auch eine Überzeugung, dass ich im richtigen Arbeitgeber arbeite.
Ja.
Weil es ist fatal, wenn ich draussen irgendwelche Storys erzähle und intern unmöglich würde miteinander umgehen. Oder? Also, das finde ich ganz wichtig. Und selbst wenn wir nicht alles perfekt machen, und wir machen auch nicht alles perfekt, ich glaube, wichtig ist, einfach authentisch zu sein. Oder?
Ja.
Probieren, zu dem zu stehen, was wir hoffentlich gut machen. Aber wie nicht der Faustgas ist alles perfekt, die Welt ist nicht perfekt und wir sind auch nicht perfekt. Wir kochen nur mit Wasser, wie alle anderen auch.
Mhm.
Mir scheint es wichtig zu sein, dass wenn wir mit Leuten in Kontakt kommen, von extern, dass wir denen ein richtiges, authentisches Bild geben können und wir aber auch verstehen, was hast du da zu bieten, wer bist du, warum wärst du jetzt eine mögliche zukünftige Kollegin oder Kollege für bei uns. Und die Blackbox, bleibt immer eine gewisse Blackbox, dass die möglichst klein ist. Und dann helfen uns die internen, die eigenen Mitarbeitenden natürlich auch, je höher die Identifikation ist mit dem eigenen Arbeitgeber, desto eher wird das auch im eigenen Umfeld weitergetragen, das Community Building und nachher auch das Nutzen. Und wenn ich nicht kann, hinter dem eigenen Arbeitgeber stehen, dann werde ich das auch nicht in meinem Umkreis das nachher weitertragen. Ja, genau. Ganz klar. Das ist as simple as it is. Oder? Ja.
Sehr gut. Jetzt eine Frage zu deiner Karriere. Und zwar, ich bin auf LinkedIn schauen, von der CS über die Omega, über Ericsson IT, Wander und dann Rivella. Gibt es eine Stelle, wo du sagst, wenn ich nochmal könnte, die würde ich nochmal antreten und würde etwas anderes machen? Oder du würdest es gerne nochmal antreten und schauen, vielleicht mit dem Wissen von heute, was würde ich vielleicht anders machen? Ich weiss, es ist jetzt ein bisschen eine Reise in die Vergangenheit, aber
ja.
Du hast ein bisschen verschiedene Sachen gesehen. darf man sagen?
Ja, also die Reihe, ich finde die extrem spannend jetzt für mich und ich bin auch extrem dankbar, dass ich das dürfen machen. Ja, es ist nicht bewusst entstanden. Das hat sich einfach wie ein bisschen ergeben. Ich glaube, das entspricht auch meinem Naturell. Ich bin nicht jemand, der alles zusammen bis auf die letzte Kommastelle plant. Im Gegenteil. Ich bin wie zuversichtlich, dass es kommt gut. So. Ja. Aber um zurückzukommen auf deine Frage, es ist eigentlich noch eine Etappe vorher, die man noch müsste erwähnen.
Okay.
Ich habe mal eine Ausbildung gemacht als Lehrer, Primarlehrerausbildung.
Okay.
Hätte eigentlich gerne Wirtschaft studieren, aber das ist, der Zugang ist dazu mal noch nicht offen gewesen an die Uni.
Ja.
Dann habe ich so als, noch nicht recht gewusst, was ich wollte. Bin ich go studieren an der Uni, als Sek-Lehrer.
Okay.
Aber ja, nachher, ja, wie feststellen, ich kann mir nicht vorstellen, 40 Jahre lang in Schule stoppen zu sein. Ich muss da irgendetwas anderes machen. Und bin nachher auf der Bank gelandet.
Ja.
Und ja, ja, was würde ich noch mal gerne machen? Also, die Zeit bei Wander, bei Ofamaltine, war extrem spannend.
Ja.
Es ist gerade nachdem Novartis das Geschäft verkauft hat. Mhm. Und es war ein bisschen ein Start-up-Geruf.
Ja.
Habe ich sehr, sehr viel, ja, es war einfach super spannend.
Das
und was ich nicht mehr würde machen, oder wir sagen jetzt mit der Erfahrung, die ich in der Zwischenzeit durfte machen, die Zeit in der Omega, das ist, dort habe ich das Handwerk gelernt, das Haarhandwerk oder das Personalhandwerk. Aber ich habe festgestellt, ich war dann beim Finanzchef angehängt. HR war mein Finanzchef.
Ja.
Und da bist du einfach, einfach immer, ich sage es jetzt auf Berndeutsch, ein bisschen despektiert, bist immer das Boulet im Umzug, sagen wir es so.
Okay,
ja. Also, ja, es ist primär Kosten. Logisch, der Finanzier hat Kosten auf dem Radar. Und was, das würde ich nicht mehr machen, bei einer Finanz, an der Finanzen irgendwo angehängt sein. Aber sonst, ja, überall etwas dürfen lernen. Und mega spannende Zeiten gehabt. Mhm. Bei Ericsson war es Ende 90er, Anfang Jahrtausendwende. Ende 90er Jahre ist die Branche extrem abgegangen.
Mhm,
brutal. Und nachher ist der freie Fall gekommen, Dotcom-Blase ist geplatzt.
Ja, genau.
Und hat dort ein paar schlaflose Nächte gehabt, weil wir haben müssen so restrukturieren und Personal abbauen. Wow. Ich habe nicht gewusst, wie das geht, keine Ahnung gehabt.
Ja,
aber viel gelernt.
Genau. Dort lernst du leider aber halt doch auch viel. Hast du wenn du so junge Leute hast, die sich für HR, Employer Branding und so die ganze der ganze Bereich interessiert. Ich meine, du kannst das mittlerweile HRM als Major im Bachelorstudium studieren, du kannst Organisationsentwicklung oder Wirtschaftspsychologie studieren. Was würdest du jungen Leuten mitgeben, die jetzt zulassen und sagen, hey, mal, das interessiert mich auch, ich würde eigentlich auch mal gerne ins HR oder ins People and Culture arbeiten. Was würdest du denen so mitgeben spontan? Also zwei, drei Punkte.
Also etwas, was ich wichtig finde, ist einfach Interesse haben, sich interessieren, offen sein. Das ist wie so eine Grundhaltung.
Ja.
Dann glaube ich auch, dass es wichtig ist, probieren zu verstehen, was beschäftigt das Business. Also was sind die Themen, die aus dem Business heraus wie relevant sind. Und dann aber probieren, eine Brücke zu bauen zu diesen Themen im HR. Ich finde die Leute spannend, die da wie ein bisschen, beide Perspektiven reinnehmen können und probieren, nicht nur aus der HR-Brille raus das anzuschauen, sondern auch ein Verständnis haben, was sind die Themen vom Business. Ja. Und nachher probieren, die Brücke zu bauen.
Sehr gut, ja.
Das finde ich noch so einen wichtigen Punkt auch. Und ja, ich glaube, nachher sich auch einsetzen für die Themen im HR, dem Ganzen Stimme geben, sich einzubringen und ja, sich auch einsetzen für die, ich finde es nach wie vor oder immer noch oder zunehmend einfach einen wichtigen, ganz wichtigen Aspekt für Unternehmen auch weiterzubringen. Mhm. Und ja, wenn wir jetzt über Employer Branding reden, oder, das ist für mich kein Projekt. Wir haben sie auch mal als Projekt gestartet. Mhm. In der Zwischenzeit auch gelernt, das ist einfach ein Teil von DNA. Es muss ein Teil von der DNA sein, von einem Unternehmen. Ja. Ein Bewusstsein, es ist relevant. Es ist ein wichtiges Thema. Und die Leute sind nicht nur ein Kostenfaktor, sondern machen am Ende des Tages machen die Leute den Unterschied. Auch, oder?
Ja,
und ich glaube, wir in der HR-Community, wir können und sollten einfach dem Ganzen auch noch mehr Gewicht geben. Das hängt in erster Linie auch von uns ab.
Genau.
Und wenn mir ein Arbeitgeber die Möglichkeit nicht gibt, dann würde ich mich fragen, bin ich beim richtigen Arbeitgeber?
Ja, richtig.
Oder? Weil, ja, sagen, beim Finanzchef angehängt sein, ist auch irgendwo ein Zeichen, welche Bedeutung mit den personellen Themen, die geben ein Unternehmen. Und ich sage nicht, das ist per se falsch. Es wäre einfach für mich nicht die richtige Adresse.
Ja, das ist gut. Also ich habe das auch, meine Freundin hat jetzt einen neuen Job gesucht und auch einen gefunden, aber sie hat sich auch so ein bisschen für HR-Themen interessiert. Habe ich gesagt, frag beim Bewerbungsgespräch unbedingt, wie werden da einen Entscheid getroffen, bei wem, über was und wie läuft das ab? Und meistens erfährst du so viel über die Antwort, so ein bisschen vom Spirit oder vom Drive auch, wie es im Unternehmen läuft, und eben siehst du dann gerade, wo es angehängt ist oder wie argumentiert wird.
Ja, und so gesehen ist auch, ich denke jetzt, häufig ist nachher der CEO oder das Management, wenn man es als Team anschaut, das ist wie match entscheidend, oder? Was haben die für eine Haltung, was haben die für eine Erwartung auch an die Leute, die jetzt in diesen HR-Themen drin sind, die dort arbeiten. Weil ich glaube, wenn es dort dann, wenn dort Zuversicht ist, wenn dort dann auch eine Überzeugung ist, das ist für uns ein wettbewerbsentscheidender Faktor. Der, glaube ich, sind die Voraussetzungen nicht schlecht, oder? Dass man dort auch etwas bewirken kann.
Das glaube ich sehr. Ich habe noch zwei letzte Fragen. Wir sind da auch schon gut in der Zeit drin, aber mega, mega spannend gewesen. Ich habe zwei letzte Fragen. Und zwar die eine, bin ich gespannt, was es auf das Antwort ist. Und zwar, man sagt ja immer, man ist ja nie ausgelernt. Mit was beschäftigst du dich aktuell? Also gibt es Sachen, die du lernst, oder gibt es Sachen, die du regelmäßig lesest, hörst? Vielleicht hast du irgendeine Quellen oder ein Magazin oder ein Podcast oder irgendetwas, wo könntest du mitgeben? Gibt es etwas spontan?
Also etwas, was ich systematisch mache, hatte ich jetzt nicht gerade. Ich glaube, jetzt für mich ist es probieren, also ich tue mich informieren über die Tagespresse. Ich bin auch einer, der Zeitungen liest.
Ja.
Digital oder auf Papier.
Okay, gut.
Ja. Probiere dort einigermaßen schuld zu sein. Ich habe fast erwachsene Kinder, die Tochter, die 21 ist, der Sohn, der 18 ist.
Ah, ja.
Das sind für mich auch Inspirationsquellen. Also Diskussionen mit ihnen, was beschäftigt sie. Probiere zu verstehen, was so eine jüngere Generation umtreibt. Also dort offen zu sein.
Mhm.
Und zum Teil auch den Spiegel hergehalten zu bekommen von ihnen. Gehört auch dazu.
Ja, ja,
und was fachliche HR-Themen sind, da probiere ich einfach über LinkedIn oder auch über Social Media ein bisschen zu verstehen, was sind solche Themen, die andere auch beschäftigen, und nachher probiere vielleicht das eine oder andere auch zu vertiefen.
Ja.
Ich für mich persönlich, ich beschäftige mich im Moment mehr so ein bisschen, wie mache ich, ich will auch nicht mehr allzu lange im Berufsleben drinnen stehen. Wie will ich den Übergang irgendwie gestalten für mich? Stelle fest, das ist gar nicht so einfach. Irgendwo einen Weg zu finden. Aber ja, es kommt näher. Und darum ist das im Moment dann ein bisschen das, was an Relevanz für mich auch zunimmt, diesbezüglich, genau.
Schön. Kannst du dir einen harten Cut, wie lange musst du jetzt noch arbeiten? Oder wie lange darfst du noch arbeiten?
theoretisch noch, was ist es noch, ein Dreivierteljahr.
Ah, okay.
Ja, geht nicht mehr so lange.
Wow, okay, habe ich nicht gedacht.
Ja, siehst du. Ja. Nein, einen harten Cut kann ich mir nicht vorstellen. Eben. Also, ich bin noch einer aus der Generation von Babyboomer, wo, sage ich jetzt, traditionell ist unterwegs. Ich habe immer 100% gearbeitet, obwohl ich immer gesagt habe, wenn wir dann mal eine Familie haben, dann tue ich ein bisschen weniger. Ich habe es nie geschafft. Aber ja, jetzt habe ich mir vorgenommen, mindestens mal eine erste Reduktion zu machen. Immer unter der Voraussetzung, dass wir auch organisatorisch das so aufgleisen können, dass ich auch etwas abgeben kann. Und dann im Team innen das anders kann gespielt werden. Und dann parallel dazu, wir probieren die Nachfolge irgendwo zu initiieren. Ja. Es gibt da durchaus Ideen, wie wir das können gestalten. Aber ja, das geht nur so lang. Und bis Zeit wird es auch brauchen. Aber ja, nein, ich kann mir nicht einen harten Cut vorstellen. Wett ich auch nicht. Ja. Ich werde dann das Maus können, gestalten. Das muss auch nicht zwingend hier sein. Aber ich würde gerne noch irgendetwas Sinnvolles machen, auch nach dem Erreichen von dem offiziellen Teil, ja. Rentenalter.
Also ich glaube, dir wird es nicht langweilig und ich glaube, du bist auch ein gefragter Mann sein, wenn du dort fertig bist, von wahrscheinlich verschiedenen Organisationen, die würden sagen, du kannst uns da mal ein Auge drüber werfen oder mit uns mal diskutieren. Also, könnte ich mir einmal gut vorstellen. Ich bin gespannt.
Ich bin auch gespannt. Wissen tue ich es noch nicht, aber ich finde es auch noch interessant, wenn ich schaue, was ihr mit welchen Themen ihr euch beschäftigt. Ihr beschäftigt euch mit der jungen Generation und das finde ich absolut sehr, sehr relevant. Mhm. Ich glaube, match entscheidend ist gleichzeitig auch, wie gelingt es irgendwo in diesem Generationenmix, der ja auch zukünftig wird dann ein Teil sein von der Realität, wie gelingt es in diesem Mix innen, erfolgreich können unterwegs zu sein. Auch, oder? Und darum finde ich zum Teil die Diskussion rund um die Gen Z, und du tust mich korrigieren, wenn ich das, wenn ihr das anders seht, ein bisschen zu vereinfachend, wenn man sagt, schau, die ticken alle zusammen gleich. Mhm. Ich finde, ja, das Einzige, was die gleich haben, sind, dass sie in einem gleichen Zeitraum geboren sind. Mhm. Aber da, glaube ich, hängt es stark davon ab, unter anderem, wie wird man sozialisiert, und das ist derart, wie soll ich sagen, vielschichtig, dass es wahrscheinlich zu einfach ist, einfach zu sagen, Gen Z tickt so und so und fertig. Oder?
Ja, richtig. Häufig höre ich eben das Argument, dass ja, eben, die sind ja, die kannst du nicht einfach alle in einen Topf rühren, die sind unterschiedlich und so. Und dann höre ich das als Argument, damit man nachher sagen kann, siehst du, und darum könnte ich das nicht einfach so pauschal sagen und dann müssen wir jetzt auch nichts machen. Dann sage ich immer, ja, nein, also ihr habt ja gesagt, ihr findet keine Lernende mehr oder den Nachwuchs generieren oder eben, wenn gewisse Firmen, die sind kleiner als ihr und haben genau das Gleiche, dass die jetzt ein Viertel in die Pension schicken und sich mal überlegen, oder wer führt die Unternehmung oder wie holen wir Junge nachher, oder dass wir das sicherstellen können.
Ich glaube, das ist der Springpunkt, oder? Wie an meiner Zukunft, dass sie die Gen Zler oder die noch Jüngeren, ja, wie können wir für die eine spannende Adresse sein?
Genau.
Wie können wir die auch nachher happy behalten, genau, wenn sie mal bei uns sind? Ja. Und das wird definitiv, ich meine, das ist Zukunft,
richtig,
das passiert. Mhm. Und wenn ich jetzt sage, ja, das interessiert mich jetzt nicht gross, weil was auch immer, dann, ja, dann glaube ich auch, dann wird es definitiv noch anspruchsvoller. Und darum würde ich jetzt dem Unternehmen empfehlen, sich ja, da Gedanken zu machen. Wahrscheinlich gibt es auch kein Rezept für das. Nein. Aber sich mindestens mit dem Thema auseinandersetzen.
Ja. Also ich habe noch nie ein Projekt verkauft, weil ich einmal aufschwätzen konnte, hey, im Fall, die sind 180 Grad anders und alle sind genau so, sondern eigentlich mehr so, okay, habt ihr eine Challenge, ja oder nein? Wie können wir das angehen? Du lässt es analysieren, dann gehst du in die Tiefe hinein und dann sagst du, hey, eben, wo sind ihr? Was für Leute suchen ihr? Was sind die für Ausbildungen, für Interessen? Und dann, ja, also wenn ich zu Uri unten muss Polizistinnen und Polizisten suchen, dann sind das andere Leute, als wenn ich irgendwo für die Dreifise, St. Gallen, für den Hauptsitz Leute suchen nach Studium und weißt, so. Oder?
Ja.
Ich glaube, das macht es auch aus.
Ja.
Eben andere Themen, andere Persönlichkeiten. Also das finde ich auch mega, mega, mega spannend zum Beobachten. Aber da sehe ich auch gleich, da verschließt sich viele gegen das, weil sie sagen, ja, die Jungen, die sind, ja, für viele sind sie mühsam oder haben das Gefühl, die haben zu viele Ansprüche oder das. Und
ja, das mag sein. Gleichzeitig ist es ein Teil von der Realität. Genau. Und ich kann mich dem verwehren. Oder ich kann probieren, mir zu überlegen, wie ja, wie gehe ich mit dem um? Oder? Ja. Man muss ja nicht zwingend nachher alle Wünsche probieren zu erfüllen, aber sich vielleicht überlegen, ja, wenn ein Bedürfnis oder welche Bedürfnisse hey, Jüngere, kann oder will ich die probieren, irgendwo zu beantworten, zu erfüllen.
Richtig.
Und ich glaube, es ist mehr die Haltung, die nachher kann dazu führen, dass man nicht nur, aber auch für Jüngere kann attraktiv sein will. Es gibt ja die anderen auch noch, oder? Also, wir haben es vorher gesagt, wie ist der Generationenmix? Wir sind nicht ein Start-up wie dir, wo ich glaube, die Älteste, bist du auch du der Älteste, ich weiß es nicht, bei euch.
Steffi und Steffi. 31 sind es.
Wir haben hier vom Lernenden bis Leute, die kurz vor der Pensionierung sind, ist das ganze Spektrum da. Wir wollen eigentlich für alle irgendwo spannende Arbeitgeber sein. So.
Ja, das ist sehr gut. Das bringt perfekt die letzte Frage auf den Punkt und ist immer die gleiche, die ich stelle. Und zwar, was wäre für dich aktuell die wichtigste Weisheit, die wichtigste Regel, die wichtigste, etwas, was dir wichtig ist, was du an der nächsten Generation möchtest mitgeben? Das können jetzt deine eigenen Kinder sein oder auch generell, wo du immer wieder versuchst, den Jungen mitzugeben.
Also ich kann da für mich probieren zu reden. Das heisst, probieren zu verstehen, was interessiert beispielsweise jetzt jüngere Leute, was beschäftigen die, nicht zulassen, auch wenn ich nicht die gleiche Meinung habe, mindestens probieren zu verstehen und zu hören. Und ich würde auch von meinem Gegenüber eigentlich die gleiche Erwartung haben. Also probieren zu verstehen, warum hat jetzt jemand Älteres vielleicht diese Meinung oder diese Meinung. Und nachher, dass man einander mal zulässt. Und nicht mit der vorgefassten Meinung irgendwo in etwas einsteigt und sagt, ja, die Jungen ticken so oder so, die sind auch so, oder die Alten sind so und so. Das Pauschalisieren und Generalisieren und so ist Schublädli denken, finde ich schwierig. Also mehr zulassen, mehr miteinander reden und nachher mehr überlegen, wie können wir denn mit dem auch etwas Positives bewirken. Ja, finde ich, würde ich mir wünschen, dass wir so in die Zukunft gehen können, auch in diesem Mix in Generationen.
Sehr schön. Markus, danke mal für deine Zeit. Sehr spannend gewesen. Abwechslungsreich, wir haben einige Themen besprochen. Und ich wünsche ganz viel Erfolg noch. Jetzt für den Abschnitt vom offiziellen Arbeitsleben natürlich noch. Bin gespannt, wo es dich hier hinführt die nächsten 2-3 Jahre. Und dann, aber vor allem noch ganz viel Spass mit allem, was du noch willst anreissen und machen. Danke für deine Zeit. Sehr spannend gewesen und bis bald wieder. Und auch allen anderen, die zugelassen haben, danke fürs Zuhören. Bleibt gesund und bleibt vor allem zufrieden. Und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss zusammen.
Ciao zusammen und auch dir danke, Janik, für die Einladung.
Sehr gerne, danke. Tschüss zusammen.
Ciao zusammen.